Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Den Flieger nehmen wir heute in Betrieb.
Das ist ein fliegendes Chamäleon, was da entsteht, das die Flugeigenschaften anderer Fluggeräte im Flug annehmen kann.
Und ab heute werden wir mit diesem Flugzeug neue Versuche machen.
Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig ist heute Vormittag ein nagelneues Forschungsflugzeug aus dem Hangar gerollt. Es heißt iStar, und was es so alles drauf hat und was die DLR-Forscher damit vorhaben, das verraten wir gleich. Außerdem berichten wir, wie sich das Fahrerassistenzsystem in den Elektroautos von Tesla mit simplen Tricks zu fatalen Fehleinschätzungen verleiten lässt. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Wenn Flugzeugbauer neue Flieger entwerfen, dann simulieren sie natürlich alles im Computer, bevor der erste Prototyp gebaut wird. Um Überraschungen beim Erstflug zu vermeiden, werden neue Technologien dann aber nochmal vorab getestet. Mit speziellen Forschungsflugzeugen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat da jetzt ein neues am Start. Eine Maschine namens iStar, die wegweisend sein soll für die sparsam und intelligent fliegenden Jets von morgen. Frank Rutelüschen hat einen Blick ins Cockpit geworfen.
Ich sitze im neuen Forschungsflugzeug des DLR, eine Falcon 2000 LX. Wir nennen sie iStar.
Rolf Henke hat sich auf den Pilotensitz gezwängt. Es ist eng im Cockpit des 20 Meter langen Business Jets. Dennoch hat das DLR-Vorstandsmitglied beste Laune, denn
den Flieger nehmen wir heute in Betrieb und ab heute werden wir mit diesem Flugzeug neue Versuche machen.
Unten im Hangar steht Stefan Lewedag, Direktor des Instituts für Flugsystemtechnik, und blickt auf sein neues Forschungsgerät, das aussieht wie ein normaler Businessjet. Doch iStar hat es in sich.
Es ist ein fliegendes Chamäleon, was da entsteht, das die Flugeigenschaften anderer Fluggeräte im Flug annehmen kann. Und das ist schon einzigartig. Es gibt nichts Vergleichbares in der Welt. Und das ist ein enorm mächtiges Werkzeug für die Forschung.
Möglich sollen das spezielle Steuerklappen hinten am Flügel machen, die sich deutlich flexibler ansteuern lassen als bei einem normalen Jet. In Verbindung mit aufwendiger Digitaltechnik machen sie iStar zu einem fliegenden Simulator.
Das Flugzeug wird also quasi mit regelungstechnischen Mitteln auf ein anderes Verhalten gezwungen. Und damit kann man dem Flugzeug quasi die Ruderausschläge so kommandieren, dass das resultierende Verhalten einfach ein anderes Flugzeug oder ein Raumgleiter oder irgendwas anderes darstellt.
So soll iStar zum Beispiel das Flugverhalten sogenannter Nurflügler imitieren. Ein Flugzeugtyp, der ohne herkömmlichen Rumpf auskommt und deutlich ökonomischer unterwegs sein könnte als die heutigen Maschinen. Ein weiteres Einsatzfeld?
Wir können übrigens auch Beschädigungen im Flug simulieren. Wir können simulieren, dass die Hälfte der einen Tragfläche fehlt. Oder ein Ruder beschädigt ist. Oder dass wir das Flugzeug nur mit Hilfe der Triebwerke und vielleicht einem oder zwei Fahrwerken steuern und alle anderen Ruder blockieren. Und so tun, als würden die nicht mehr benutzbar sein.
Noch aber ist iStar quasi nackt. Erst im Laufe der Zeit wird ihn das DLR mit ultraschneller Digitaltechnik bestücken, sowie mit 80 Sensoren, die zum Beispiel mechanische Spannungen in Rumpf und Flügeln messen. Auch die neuen Steuerungsklappen fehlen noch, sagt Kurt Rosso, Direktor des DLR-Instituts für Aerodynamik und Strömungstechnik. Sie sind die Basis für ein ehrgeiziges Projekt, einen Jet, der sich von selbst an Turbulenzen anpasst.
Wenn wir jetzt in der Lage sind, sämtliche Strömungszustände um dieses Flugzeug vorherzusagen, dann werden wir in der Lage sein, diese Klappen da hinten so zu steuern, dass das Flugzeug jedes Mal optimal fliegt. Wenn wir es dann noch mit entsprechenden Sensoren ausrüsten können, dann wird es praktisch so sein wie in der Biologie, dass das Flugzeug fühlt, unter welchen Bedingungen fliegt es denn jetzt gerade und kann sich optimal daran anpassen.
Dann zeigt Rosso auf die nach oben gebogenen Flügelspitzen des Jets. Diese sogenannten Winglets verbessern die Flugeigenschaften und sparen Kerosin. Bisher sind sie starr. Doch das könnte sich ändern.
Es gibt auch die Möglichkeit, diese Winglets noch zu verändern, sprich während des Fluges anzupassen an die verschiedenen Flugzustände. Dann kann man auch durchaus noch höhere Effizienzen herausholen, weil man dann eben an jedem Flugzustand sozusagen das Beste machen kann.
Bald soll iStar mit ersten Prototypen dieser flexiblen Winglets bestückt werden. Eine weitere Mission des fliegenden Simulators.
Frank Grotelüschen über das fliegende Chamäleon, das heute beim DLR Braunschweig aus dem Hangar gerollt wurde. Stellen Sie sich vor, Sie fahren Auto und haben, weil es so bequem ist, einen intelligenten Tempomaten aktiviert, der Ihre Geschwindigkeit automatisch ans aktuelle Tempolimit anpasst. Dann passieren Sie ein Verkehrsschild, laut dem nur noch 35 Meilen pro Stunde erlaubt sind. Doch statt zu bremsen, beschleunigt Ihr Wagen plötzlich. Sowas könnte tödlich enden und ist eine durchaus reale Gefahr, wie Sicherheitsforscher von McAfee jetzt gezeigt haben. Mit 5 cm schwarzem Klebeband konnten die nämlich den Fahrerassistenten eines Autos von Tesla hinters Licht führen. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Peter Welchering in Stuttgart. Was war der Trick, den die Forscher angewandt haben?
Es war ein banaler Trick. Die haben ein Verkehrsschild genommen, eben 35 Meilen Geschwindigkeitsbegrenzung stand da drauf, also Speed Limit und eine 3 und eine 5. Und 5 cm Isolierband haben die einfach in die Mitte der 3 geklebt. Menschen erkennen das dann immer noch als 35 Meilen Höchstgeschwindigkeit, aber die Mustererkennung des Mobileye-Kamerasystems, das eben in dem Testwagen, das war ein Tesla 2020, verbaut war, diese Mustererkennung, die hat dann eben 85 Meilen erkannt.
Also dieser mittlere Balken der 3 war so ein bisschen in Richtung der 8 verlängert, um das mal kurz zu beschreiben, kann man auf den Fotos sehen. Nun scheint es ja zunächst mal nur ein singulärer Fehler der Mustererkennung zu sein. Wo liegt denn da die Brisanz bei dieser Geschichte?
Ja, die liegt in den Mustererkennungsalgorithmen und deshalb haben sich die beiden Sicherheitsforscher, Steve Povolny und Shivangi Trivedi, die das gemacht haben, eben genau angeschaut, wie kann man den Mustererkennungsalgorithmen dazu bringen, Verkehrszeichen falsch zu interpretieren. Und deshalb haben sie ganz genau hingeguckt, wie werden anhand der Pixel des Kamerabildes denn Verkehrszeichen klassifiziert. Und mit dem Wissen, wie die Algorithmen genau das machen, haben die beiden dann Berechnungen angestellt, wie so ein Verkehrsschild verändert werden muss. Also mit Aufklebern beispielsweise, mit Stickern. Dass Menschen diese Veränderung dann gar nicht so richtig wahrnehmen, aber die Mustererkennung des Tesla das Verkehrszeichen eben dann doch falsch klassifiziert. Und ein Ergebnis waren ein Sticker für ein Stoppschild. Die wurden oberhalb und unterhalb des Schriftzuges Stopp angebracht, woraufhin dann die Mustererkennung dieses Stoppschild als Hinweisschild für eine zusätzliche Fahrspur interpretiert. Also das Auto würde dann etwa an der Einmündung einer Straße mit diesem präparierten Schild eben nicht halten, sondern einfach weiterfahren. Und die beiden Sicherheitsforscher haben diese Angriffe dann auf die Mustererkennung, die haben sie Model Hacking genannt, weil nämlich dabei dieselben Angriffsmethoden angewandt werden wie bei Angriffen auf Systeme mit maschinellem Lernen.
Die Beispiele zeigen also, dass die künstliche Intelligenz für autonomes Fahren mit diesen Methoden hinters Licht geführt werden kann. Aber noch sitzen ja immer Menschen in den Autos am Steuer, also im Prinzip doch alles kein Problem, oder?
Ja, solange die Menschen darauf reagieren, aber wenn sie sich darauf verlassen, dann wird es zum Problem. Und deshalb haben die Sicherheitsforscher auch noch einen weiteren Schritt gemacht. Die haben sich nämlich angeschaut, wie so ein Fahrerassistenzsystem, das dann die Geschwindigkeit automatisch anpasst, also ein Tempomat, so ein intelligenter Tempomat, wenn man so will, wie der eben auf diese Verkehrsschildklassifikation per Mustererkennung reagiert. Und deshalb haben die einen dritten Kollegen ins Boot geholt, Mark Berisa, der hat in seinem Tesla die Funktion automatische Reisegeschwindigkeit eingestellt. Und als der Tesla dann am manipulierten Verkehrsschild vorbeifuhr, hat eben die Mustererkennung 85 Meilen Höchstgeschwindigkeit erkannt und beschleunigt. Mark Berisa hat dann allerdings eingegriffen und abgebremst, er wollte ja seinen teuren Tesla nicht zu Schrott fahren. Aber genau dieses Beispiel zeigt eben das Zusammenwirken von Mustererkennung und dann so eine Funktion wie etwa automatische Reisegeschwindigkeit. Das kann dann gefährlich werden.
Das klingt ja fast schon wie die Anleitung zum perfekten Verbrechen, also 5 cm Isolierband auf ein Verkehrsschild kleben, warten, bis das Zielobjekt im Auto vorbeifährt und aus der Kurve fliegt, weil es viel zu schnell ist, dann das Stück Isolierband wieder entfernen und keiner kann es nachweisen. Ist das realistisch?
Ja, und damit das eben nicht Realität wird, fordern die Sicherheitsforscher 3 Maßnahmen. Zum einen müssen einfach die Klassifikationen der Mustererkennung für eine bestimmte Zeit gespeichert werden. Weil dann kann man nach einem Unfall nachvollziehen, war die fehlerhafte Mustererkennung schuld. Und außerdem sollten dann bei Fahrassistenten, wie so einer Funktion etwa automatische Reisegeschwindigkeit, immer mehrere Sensoren diese Assistenten beeinflussen. Da darf also nicht die vermeintlich anerkannte und erlaubte erkannte Höchstgeschwindigkeit das alleinige Kriterium sein, sondern ein Radar muss auch die Umgebung erkennen und sagen, ist ja ganz anders, geh mal runter. Und der dritte Punkt, die Mustererkennungssysteme, die müssen gegen solches Model-Hacking gehärtet werden. Da gibt es auch schon Sicherheitsverfahren, die wurden im Bereich des maschinellen Lernens entwickelt, aber die müssen eben jetzt auf den Einsatz für Fahrassistenzsysteme übertragen werden.
Das Fahrerassistenzsystem von Tesla lässt sich mit simplen Tricks in die Irre führen. Informationen dazu waren das von Peter Welchering. Vielen Dank. Daten sind nach Meinung vieler Experten der wertvollste Rohstoff im 21. Jahrhundert. Denn mit Big-Data-Analysen und künstlicher Intelligenz lässt sich daraus wertvolles Wissen destillieren. Weil Daten das neue Erdöl sind, hat die EU-Kommission in Brüssel gestern neben ihrem Weißbuch zur künstlichen Intelligenz auch gleich die europäische Datenstrategie vorgestellt. Und in deren Vorwort heißt es, Zitat, Europa muss seinen Datenpool vergrößern, wenn es eine führende Rolle in der Datenwirtschaft spielen will. Ob er das genauso sieht, das wollte ich vorhin von Professor Boris Otto wissen, dem Leiter des Fraunhofer Instituts für Software und Systemtechnik in Dortmund. Hier seine Antwort.
Ja und nein. Also fest steht, dass wir unsere Daten besser nutzen müssen. Wir in Europa sitzen insbesondere, was die Industrie angeht, auf einem Datenschatz. Und diese Daten sind größtenteils ungenutzt. Und das ist etwas, was wir ändern müssen, wenn wir die Wettbewerbsposition der Unternehmen verbessern wollen. Also von daher ja. Auf der anderen Seite suggeriert der Begriff Pool, dass wir alle Daten zentrieren. Und da bin ich nicht unbedingt ein Freund von, denn ich glaube, wir sollten die Daten verteilt haben, aber wir sollten sie eben halt gemeinsam nutzbar machen. Und insofern, ja, das Ziel ist richtig, aber wir brauchen keinen zentralen Datenpool im Sinne einer zentralen Datenbank oder so.
Aber wenn ich es recht verstanden habe, plant die EU-Kommission auch durchaus in verschiedenen Schlüsselsektoren, also Industrie, Mobilität, Gesundheit, Finanzen zum Beispiel, eigene Regeln und Infrastrukturen für diesen Datenaustausch zu entwickeln. Das müsste ja dann eigentlich in Ihrem Sinne sein, oder? Wenn wir über verteilte Plattformen reden.
Genau, das ist richtig. Also wir haben ja letzten Endes die Situation, wenn wir an die Mobilität denken, dass eigentlich jedes Auto ein Sensor ist und letzten Endes auch ein fahrender Computer, wenn man so will. Das heißt, wir müssen diese Daten, die in den Autos erzeugt werden, nutzbar machen. Das heißt, wir sollten sie virtuell zusammenführen können, damit wir als Bürger, aber auch als Unternehmen einfach Dienste beziehen können, die uns das Leben leichter machen, zum Beispiel über intermodale Verkehrsketten.
Bleiben wir mal beim Beispiel Mobilität. Woran scheitert diese Zusammenführung von Daten bisher und welche Strukturen wären nötig, um da weiterzukommen?
Ja, da sind zwei Dinge ganz wichtig. Das eine ist technisch Interoperabilität. Also wir brauchen letzten Endes überhaupt einen Standard, um gleiche Daten auch gleich zu verstehen und diese austauschbar zu machen. Das zweite, und das ist aber der wichtigere Punkt, ist Vertrauen. Wir müssen uns als Datengeber darauf verlassen können, dass die Daten nur so genutzt werden, wie wir das wollen. Und als Datenempfänger müssen wir uns auch darauf verlassen können, dass die Daten aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammen. Das ist das, was auch mit den Spielregeln gemeint ist. Wir brauchen Datensouveränität. Das ist nämlich die Fähigkeit, diese Dinge zu gewährleisten. Zuversichtlich stimmt mich, dass wir hier auch schon Dinge auf den Weg gebracht haben. Also beispielsweise die Initiative International Data Spaces, aber auch das Projekt Gaia-X des Bundes zahlen genau hier drauf ein, Daten nutzen zu können, Daten teilen zu können, aber eben halt nicht die Kontrolle über sie zu verlieren.
Das heißt aber, wir reden schon noch über durchaus komplexe IT-Infrastrukturen, die in Europa neu aufgebaut werden müssen, um die Organisation und Verteilung und den Zugang zu solchen Daten dann zu gewährleisten.
Wenn wir das alles neu aufbauen müssten, hätten wir wahrscheinlich einen Wettbewerbsnachteil. Aber ich hatte es vorhin angesprochen, letzten Endes ist ja auch ein Auto ein fahrendes Rechenzentrum. Und wir nennen diese kleinen verteilten Computer, verteilten Rechenzentren, die nennen wir Edge Clouds. Und von denen haben wir etwa schon ganz schön viele. Jedes Unternehmen hat so eine Edge Cloud, jedes Unternehmen hat eine Plattform. Fast alle Produkte sind letzten Endes konnektierbar und haben Datenverarbeitungsfunktionalität. Wir müssen uns jetzt darum kümmern, diese Dinge auch vernünftig zusammenführen zu können, im Sinne des Datengebers, aber auch im Sinne des Datennutzers nach den gemeinsamen Spielregeln. Wir brauchen nicht bei Null anfangen, wir haben schon viel. Aber das müssen wir eben intelligent und eben nutzerfreundlich zusammenführen.
Und setzt die EU-Kommission da die richtigen Akzente und Prioritäten?
Ja, ich persönlich finde die Datenstrategie der EU ganz gelungen. Denn zum einen anerkennt sie ja diese Balance, die wir finden müssen aus Datensouveränität einerseits und Datennutzung andererseits. Das muss uns gelingen. Und sie sieht ja auch vor, dass es nicht allein mit technischen und eben auch nicht allein mit regulatorischen Maßnahmen getan ist, sondern wir brauchen ein Maßnahmenbündel, was eben Technik umfasst, was gegebenenfalls auch Regulation umfasst, was aber vor allen Dingen auch Befähigung der Akteure umfasst. Denn selbst wenn ich als Unternehmen meine Daten teilen möchte, häufig bin ich gar nicht in der Lage dazu. Insofern finde ich halt die Datenstrategie ganz gelungen, weil sie diese Vielfältigkeit der Maßnahmen anerkennt. Und jetzt geht es eben darum, dass wir diese Datenstrategie dann eben auch umsetzen. Aber ich bin da sehr zuversichtlich.
Infos und Einschätzungen waren das zur gestern veröffentlichten EU-Datenstrategie von Boris Otto, dem Leiter des Fraunhofer Instituts für Software und Systemtechnik in Dortmund. Diabetes Typ 2 ist eine Stoffwechselerkrankung, die meist ältere Menschen trifft und weltweit auf dem Vormarsch ist. Bei der Behandlung können Mediziner inzwischen zwischen rund einem halben Dutzend Präparaten wählen. Welche Arznei für einen bestimmten Patienten die beste Wahl ist, das könnte bald schon ein Gentest verraten, der diese Woche vorgestellt wurde. Auf einer Konferenz für personalisierte Medizin in München. Helmut Nordwig war für uns dort.
Die Namen sind zum Verwechseln ähnlich. Glitazone, Flocine, Gliptine, Glinide. Diese Wirkstoffgruppen sind in den letzten Jahren zu den Klassikern der Diabetesbehandlung dazugekommen. Für Ärzte macht das die Behandlung nicht einfacher, findet Ewan Pearson von der Universität Dundee in Schottland.
We currently have very little evidence that points us towards which drug should be used when.
Es gebe nur wenig gesichertes Wissen darüber, wann welches Medikament am besten ist, beklagt der Diabetes-Spezialist. Doch manchmal können die Gene des Patienten weiterhelfen, obwohl Typ-2-Diabetes keine Erbkrankheit ist.
There isn't any one gene that's dominant.
Es gibt nicht das eine dominante Gen. Typ-2-Diabetes wird von vielen genetischen Varianten in tausenden unterschiedlicher Gene verursacht. Jede davon kann die Wirkung eines Medikaments beeinflussen. Keine einzelne wirkt sich groß aus. Aber Sie können all diese Varianten aufsummieren und das schauen wir uns jetzt genauer an, ob sie in der Summe nicht doch einen großen Effekt haben.
Genetisches Kleinvieh gewissermaßen, das dem Arzt insgesamt aber verrät, wie er einen Patienten am besten behandelt. Was Ewan Pearson für die diabetologische Praxis anstrebt, gibt es so erst im Labor. Ein individuelles Genprofil von Patienten. Es zeigt Varianten an rund 1000 Stellen im Erbgut auf, die mit Diabetes zu tun haben. Der Arzt aus Schottland erklärt, wie die Patienten davon profitieren sollen.
Wir werden Medikamente vermeiden, die wahrscheinlich Nebenwirkungen haben. Zum Beispiel können die Sulfonylharnstoffe zu einer Unterzuckerung führen. Wenn das Genprofil uns zeigt, dass jemand dafür anfällig ist, geben wir gleich ein anderes Medikament. Das Ergebnis für die Patienten ist also besser, weil sie ein wirksameres Präparat mit weniger Nebenwirkungen bekommen.
Noch gibt es keine Studie, die belegen würde, was die Patienten wirklich davon haben. Ewan Pearson ist jedoch sicher, Diabetes ist nur ein Beispiel. Auch bei anderen Krankheiten wird das Wissen über das Genom eine zielgerichtete Behandlung mit weniger Nebenwirkungen möglich machen. So ist von Schmerzmitteln oder Blutgerinnungshemmern bekannt, dass nicht jeder gleich gut auf ein bestimmtes Präparat reagiert.
So my vision for the future is that
meine Zukunftsvision ist deshalb, dass wir bei jedem 40-Jährigen beim ersten Check-up dieses Genprofil erstellen. Dann sehen wir, ob es bei bestimmten Medikamenten genetische Risiken gibt. Diese Daten bleiben dann in der elektronischen Akte einer Praxis. Und wenn der Arzt ein Medikament verschreiben will, bekommt er sofort den Hinweis, der Patient wird dieses Präparat besser vertragen als ein anderes.
Technisch rückt das in Reichweite, nicht zuletzt, weil ein Genprofil immer kostengünstiger wird. Derzeit erforschen IT-Spezialisten und Ärzte in Schottland, wie eine entsprechende Infrastruktur aussehen könnte.
Man muss gewährleisten, dass die Gendaten sicher gespeichert, aber verfügbar sind. Wir arbeiten gerade in einem Pilotprojekt daran, wie wir genetische Informationen in der Allgemeinmedizin nutzen können. Wahrscheinlich wird der Gencode irgendwo zentral gespeichert und kann dann von einem Arzt abgerufen werden, von einem Krankenhaus oder einer Apotheke. Jedes System in Schottland soll auf diese Information zugreifen können.
Für Ihre Gendaten fragen Sie den Arzt oder Apotheker. Das ist nicht nur eine technische Herausforderung. Geklärt werden muss auch, ob die Patienten begeistert sind, wenn ihre Erbinformation überall abrufbar ist.
Ein Beitrag von Helmut Nordwig war das. Wir machen weiter mit den Meldungen. Heute von und mit Magdalena Schmude.
Forschende erzeugen Strom aus Luftfeuchtigkeit. Die Technik basiert auf leitfähigen Proteinfäden, die von bestimmten Bakterien produziert werden. Diese Fäden, die Wissenschaftler aus den USA von den Bakterien abrasiert hatten, vernetzen sich und bilden einen wenige Mikrometer dicken Film. In diesem Film entsteht bei Kontakt mit Luftfeuchtigkeit ein Feuchtigkeitsgradient. Dadurch bildet sich auch ein Ionisierungsgradient der Proteine, aus denen die Fäden bestehen. Mit Elektroden, die mit dem Film verbunden sind, kann dann Elektrizität erzeugt werden. Ihre Entwicklung, die den Namen AirGen trägt, stellen die Wissenschaftler im Fachjournal Nature vor. Ein 7 Mikrometer dünner Film ist in der Lage, eine konstante Spannung von 0,5 Volt zu erzeugen. Und das auch bei normaler Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen. Die Technik könnte in Zukunft genutzt werden, um kleine elektrische Geräte wie Fitnessuhren zu betreiben oder Handys mit Strom zu versorgen, schreiben die Wissenschaftler.
Bestimmte Antibiotika können bei ungeborenen Kindern das Risiko für Fehlbildungen erhöhen.
Kinder von Schwangeren, die im ersten Drittel der Schwangerschaft sogenannte Makrolid-Antibiotika eingenommen haben, kommen häufiger mit schweren Fehlbildungen zur Welt. Das ist das Ergebnis einer Studie britischer Wissenschaftlerinnen, die im British Medical Journal erschienen ist. Dafür werteten die Forschenden Daten von mehr als 100.000 Müttern und ihren Kindern aus. Hatten die Mütter in der frühen Schwangerschaft Makrolid-Antibiotika eingenommen, kam es bei 28 von 1.000 Kindern zu Fehlbildungen. Bei Kindern von Müttern, die stattdessen Penicillin bekommen hatten, waren es 18 von 1.000 Kindern. Besonders häufig traten Herzfehler auf. Die Forschenden betonen, dass ihre Studie lediglich eine Beobachtung beschreibt, aber keinen kausalen Zusammenhang nachweist. Dafür wären weitere Untersuchungen nötig.
Sprachassistenten mit weiblicher Stimme werden als weniger kompetent wahrgenommen.
Das ist das Ergebnis einer Studie von Wissenschaftlern aus Mainz. Der Studie liegt ein Experiment zugrunde, bei dem Probanden die Kompetenz eines Sprachassistenten bewerten sollten. Dazu stellten die Studienteilnehmer dem Assistenten vorgegebene Fragen, auf die dieser mit aufgezeichneten Antworten reagierte. Entweder mit einer männlichen oder mit einer weiblichen Stimme. Obwohl in beiden Stimmlagen die gleichen Antworten abgespielt wurden, schätzten die Probanden den weiblich klingenden Sprachassistenten im Anschluss als weniger kompetent ein. Das zeige, dass Geschlechterklischees, also die stereotype Verknüpfung bestimmter Eigenschaften mit Männern oder Frauen, selbst auf Technologien wie den Sprachassistenten übertragen werden, schlussfolgern die Forschenden in einer Zusammenfassung der Studie.
Ein Aufenthalt im All beeindruckt Bakterien offenbar wenig.
Im Trinkwasserspender auf der Internationalen Raumstation leben zwei Bakterienarten, die in dem Behälter von der Erde mit ins All gereist sind. Forschende aus den USA haben jetzt untersucht, ob der Aufenthalt in der Schwerelosigkeit die Bakterien verändert hat. In Proben, die zwischen 2010 und 2014 gesammelt wurden, fanden die Wissenschaftler 24 verschiedene Stämme der beiden Arten. Deren Gensequenzen ähneln sich laut der Untersuchung stark. Das lässt darauf schließen, dass sich alle Stämme aus den beiden Ursprungsstämmen von der Erde entwickelt haben. Hinweise, dass das Leben auf der ISS die Bakterien aggressiver gemacht hat, fanden die Wissenschaftler nicht. Alle Stämme konnten mit gängigen Antibiotika bekämpft werden. Die Studie ist in der Fachzeitschrift PLOS ONE erschienen.
Die Grippewelle in Deutschland nimmt Fahrt auf.
Seit dem Herbst sind in Deutschland mehr als 79.000 im Labor bestätigte Fälle gemeldet worden. Fast die Hälfte davon in den letzten zwei Wochen. Das geht aus dem aktuellen Wochenbericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza am Robert-Koch-Institut hervor. 130 Menschen sind bisher an einer solchen Infektion gestorben. Knapp 13.300 Erkrankte wurden in Kliniken behandelt. Besonders häufig sind Ausbrüche mit mehreren Erkrankten in Kindergärten, Schulen und Krankenhäusern.
Sternzeit, 20. Februar. Den Voyagers geht der Saft aus. Seit mehr als 42 Jahren ziehen die beiden Voyager-Sonden durch das All. Und noch immer hat das NASA-Team Kontakt zu ihnen in rund 20 Milliarden Kilometern Entfernung. Damit dürfte es in 3 bis 6 Jahren vorbei sein. Das Problem ist die Stromversorgung der Sonden. Weil so weit draußen Sonnenenergie nicht zu nutzen ist, verfügen die Voyagers über Radionuklidbatterien. In ihnen zerfällt radioaktives Plutonium und durch die dabei frei werdende Wärme wird Strom erzeugt. Beim Start standen den Sonden 470 Watt zur Verfügung. Inzwischen ist die Leistung der Batterien auf unter 300 Watt gesunken. In einigen Jahren steht einfach nicht mehr genügend Strom zur Verfügung, um Messinstrumente und Funkanlage auch nur anzuschalten. Dass überhaupt noch Kontakt zu den Sonden besteht, hätte beim Start niemand für möglich gehalten. Aber die Empfänger am Boden sind seitdem so viel besser geworden, dass die Antennen mit 70 Metern Durchmesser noch immer die Voyager-Daten empfangen, mit einigen 100 Bit pro Sekunde. In einigen Jahren werden die Voyagers wegen Strommangels verstummen, aber natürlich weiter durch das All fliegen. Die Missionen sind dann keineswegs zu Ende. Denn die Voyagers sind auch Botschafter der Menschheit. Für den Fall, dass sie andere Zivilisationen erreichen, tragen sie eine vergoldete Schallplatte mit typischen Geräuschen von der Erde an Bord, samt Plattenspieler und Gebrauchsanweisung. Nur für den Strom müssen die Aliens dann selber sorgen.
Das werden die schon hinbekommen. Das war's für heute von Forschung aktuell. Die Regie dieser Sendung hatte Tanja Heser. Am Mischpult an den Reglern saß Nico Meyer. Mein Name ist Ralf Krauter. Nach uns folgt hier die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Machen Sie es gut. Danke fürs Zuhören.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.